Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten. Die Bonner Koalition hofft, dass die geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts noch im ersten Halbjahr vom Bundestag beschlossen werden kann. Bundesinnenminister Schily stellt heute in Bonn den Gesetzentwurf zur Reform des Staatsbürgerschaftsrechts vor. Die Neuregelung soll die Einbürgerung von Ausländern erleichtern, zugleich aber Bedingungen wie Sprachkenntnisse und Verfassungstreue enthalten. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern bekommen gemäß der Koalitionsvereinbarung die deutsche Staatsangehörigkeit zusätzlich zu der ihrer Eltern, wenn bereits ein Elternteil in Deutschland geboren wurde oder vor dem 14. Lebensjahr einreiste.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Weiterhin mit Stefan Heinlein am Mikrofon. Noch einmal einen schönen guten Morgen. Die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts mit der Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft für Ausländer gilt als das erste echte Reformprojekt der neuen rot-grünen Bundesregierung. Dass es sich dabei tatsächlich um eine grundsätzliche Änderung der bisherigen politischen Praxis handelt, zeigt auch die heftige Reaktion der Oppositionsparteien, sprich von CDU/CSU. Diese legten gestern letzte Hand an ihren Textvorschlag für die beschlossene, durchaus umstrittene Unterschriftenaktion gegen das Regierungsvorhaben. Und am Telefon begrüße ich jetzt den innenpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Cem Özdemir. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Özdemir, Sie haben gestern Abend mitverhandelt. In welchen Punkten mussten Sie sich gegen Ihren Koalitionspartner, die SPD, durchsetzen?
Es gab in Nuancen Unterschiede. Klar ist, wir sind in den Grundlinien einig. Das, was Otto Schily, der Innenminister, vorgelegt hat, ist das Abarbeiten der Koalitionsvereinbarung. Dort haben wir eine relativ präzise Vereinbarung gehabt. Wir wollten die Fristen verkürzen auf 8 Jahre runter mit dem Rechtsanspruch von 15 Jahren, auf 5 Jahre mit der Ermessenseinwirkung. Das ist in dem Gesetzentwurf so umgesetzt. Jetzt geht es noch um Details, beispielsweise um Fragen wie gehen wir bei der Sprachvoraussetzung, wo wir uns ja einig sind. Leute müssen gut Deutsch können oder sie müssen sich ausdrücken können, wenn sie sich einbürgern lassen wollen. Aber wie lösen wir beispielsweise praktisch das Problem, dass viele von der ersten Generation nicht genug Deutsch können, einfach weil sie durch Kindererziehung, durch Arbeit etc. nicht dazu gekommen sind. Hier haben wir eine Vereinbarung getroffen, dass wir über die Verwaltungsvorschriften hier großzügig sind. Aber es ist klar, wir erwarten von denen, die hier geboren sind, von denen, die auf Dauer hier leben, zukünftig, dass sie gut Deutsch können. Also im Wesentlichen haben wir uns verständigt und geeinigt.
Wird es einen Sprachtest geben? Also wird der einzelne Beamte ein Gespräch führen mit dem Bewerber, um zu überprüfen, dass er ausreichend Deutsch kann?
Gewöhnlich ist es immer so, dass auf dem Rathaus solche Verwaltungsakte nicht nonverbal stattfinden. Natürlich muss der Antragsteller sich mündlich ausdrücken können. Genau dieses haben wir vorgesehen. Wer aufs Rathaus geht, wer sich einbürgern lassen möchte, der sollte in der Lage sein, seinen Antrag selber vorzustellen, ohne den Dolmetscher mitzunehmen. Wer das nicht kann, der sollte dann doch vielleicht noch eine Weile warten.
Erwartet wird von den künftigen Doppelstaatlern ja auch ein Bekenntnis zur deutschen Verfassung. Wie soll dies überprüft werden?
Indem er sich schriftlich zu erklären hat, dass man sich an die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung hält. Wer dieses nicht macht, der wird nicht eingebürgert. Wer dieses macht und dort die Unwahrheit spricht, dem soll die Staatsangehörigkeit entzogen werden. Wir gehen also davon aus, dass jemand, der sich hier bei uns einbürgern lassen möchte, auch die Werte unserer Gesellschaft im Prinzip mit uns teilen muss.
Warum verzichtet man auf die Regelanfrage beim Verfassungsschutz?
Das wäre nicht nur wahnsinnig aufwendig, sondern es würde auch einen Generalverdacht auf die Nichtdeutschen werfen, der völlig unangemessen wäre. Das Anliegen, dass man Leute wie Herrn Bin Laden, um mal einen ganz extremen Fall zu nehmen, nicht unbedingt sich als Staatsbürger in Deutschland wünscht, das ist klar, da sind wir uns einig. Was die Umsetzung angeht, wollen wir ein möglichst unbürokratisches Verfahren. Ich glaube, dass wir das mit der vorliegenden Reform so hingekriegt haben.
Zwei Kriterien, also ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache und Verfassungstreue. Was sind denn weitere Ausschlusskriterien, nach denen ausländische Bewerber die deutsche Staatsbürgerschaft verweigert werden können?
Straffälligkeit. Da geht es nicht darum, dass jemand eine Ordnungswidrigkeit gemacht hat, aber wer beispielsweise ein halbes Jahr und länger Strafe bekommen hat, auch den werden wir nicht einbürgern. Auch hier sagen wir, dass der die Voraussetzung nicht erfüllt. Wir haben also einen Gesetzentwurf vorgelegt, der meines Erachtens einen guten Kompromiss darstellt. Auf der einen Seite werden die Interessen dieser Gesellschaft gewahrt. Wir bürgern nicht jeden ein, sondern wir erwarten von den Leuten, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind. Auf der anderen Seite ist es aber ein Gesetzentwurf, der Deutschland fit macht fürs nächste Jahrtausend, weil eines der wichtigsten Modernisierungshindernisse aus dem Weg räumt. Der deutsche Sonderweg in Sachen Staatsbürgerschaft gehört der Vergangenheit an. Wir machen ein neues Staatsangehörigkeitsrecht, mit dem wir uns in der Mitte Europas befinden.
Wie steht es um die mögliche Sozialbedürftigkeit von Bewerbern?
Auch dieses stellt ein Ausschlusskriterium dar bei der Einbürgerung, weil wir verhindern wollen, dass über Sozialhilfebezug beispielsweise dann anschließend, wenn so jemand eingebürgert wurde, dass er dann über die Familienzusammenführung Angehörige nachholt, die er dann möglicherweise nicht versorgen kann. Ich gebe zu, dass das bei uns umstritten war. Wir können uns Fälle vorstellen, wo dieses zu Härten führt, die wir uns nicht wünschen. Hier wird man sicherlich nochmal sich im Einzelfall das überlegen müssen, ob man nicht Möglichkeiten schafft, dass bei Härtefällen davon abgesehen werden kann.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, Menschen, die den Sozialkassen zur Last fallen und möglicherweise auch Angehörige nachholen, werden nicht die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen.
So ist es vorgesehen. Man muss dazu sagen, das war auch bisher schon der Fall, dass der Bezug der Sozialhilfe einen Ausschlussgrund darstellt. Das ist jetzt nochmal festgeschrieben worden. Wie gesagt, das ist sicherlich eine Regelung, über die man nochmal reden muss. Im Prinzip teilen wir dieses, sagen allerdings, dass es Härtefälle geben kann, wo man davon Abstand nehmen muss. Hier wird man im Laufe der Beratungen mal schauen müssen, vor allem wenn man mal die Fälle durchspielt, ob dieses in allen Fällen so gerechtfertigt ist.
Im Deutschlandfunk-Interview Cem Özdemir, der innenpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Brigitte Helfer am Mikrofon. Guten Abend und herzlich willkommen. Nostalgie treibt bisweilen seltsame Blüten, zumal wenn sie mit Geschäftssinn gepaart ist, wie beispielsweise in Chemnitz, das zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Stadt hieß. Warum nicht Kapital schlagen aus dem Namen, da doch im Kapitalismus Geld nicht stinkt, sagten sich Marketingleute und entdeckten Väterchen Marx als Werbeträger. Der ziert jetzt Konfektschachteln, Briefbeschwerer und Poster. Naja, wer's mag, doch manche mögen's eben nicht, wie Carsten Zumack recherchiert hat.
Grimmig blickt Karl Marx von einer edlen hölzernen Verpackung. Chemnitz, Stadt mit Köpfchen, heißt die Pralinenmischung in der Auslage der Konfiserie Zuckermäusel. Pro Tag verkauft Geschäftsinhaberin Evelyn Döll 50 Schachteln. Das Erfolgsgeheimnis: zwischen Kirschdessert und Mokka-Marzipan stecken die selbst kreierten Marx-Trüffel.
Das ist ein feines Buttertrüffelchen mit einem Schokoladenaufleger, weißer Schokolade, auf dem dieses Monument flach abgedruckt ist. Mit Karl Marx natürlich.
Zwischen 9,90 Mark und 32 Mark kosten die Pralinenmischungen. Aus allen Ecken Deutschlands gehen inzwischen Bestellungen ein. Evelyn Döll hat sich den Marx-Trüffel patentrechtlich schützen lassen. Aber nicht jedem Chemnitzer schmeckt die Idee. Es gibt auch negative Reaktionen.
Dass es also geistlos gefunden wird, so etwas zu vermarkten, oder dass man sagt, man könnte so eine Karl-Marx-Praline nicht essen. Ich glaube aber, diese Herrschaften haben es noch nie gesehen und wissen auch nicht, wie gut es schmeckt. Denn ich glaube, eine Mozartkugel, wo also der Mozartkopf abgebildet ist, da gibt es ja auch keine Probleme.
Das SPD-regierte Chemnitz auf dem Weg zu einem postkommunistischen Salzburg. Andreas Buchmann, Sprecher der Stadtverwaltung, wiegelt ab. Schließlich sei die Marx-Praline die Idee einer Unternehmerin. Allerdings räumt er ein:
Ich habe eine Praline angebissen. Es war eine braune Füllung. Ich finde, eine rote hätte besser gepasst. Aber es hat auch wie eine ganz normale Praline geschmeckt. Kein Ruch von DDR, kein SED-Mief. Und ich hatte Spaß dabei.
Der ist dem CDU-Fraktionschef im Sächsischen Landtag, Fritz Hähle, bei dem ganzen Marx-Rummel inzwischen vergangen. Ihm liegt die Renaissance des Philosophen schwer im Magen.
Es fällt mir außerordentlich schwer, Karl Marx zu vernaschen. Ich habe da ungute Erinnerungen. Ich kenne zum Beispiel eine junge Frau, die ist durch eine flapsische Bemerkung über dieses Denkmal ins Gefängnis gewandert. Ich kann mich an die Zeiten erinnern, als dieses Denkmal bewacht werden musste von Sicherheitskräften der DDR. Eine Stadt mit Köpfchen ist kein schlechter Werbeslogan, aber unter Chemnitzer Köpfen verstehe ich andere. Auch Stalin hat aufgebaut auf der marxischen Theorie und Karl Marx fordert ganz eindeutig eine Veränderung der Gesellschaft, auch unter Anwendung von Gewalt.
Grund für Hähles Zorn: auch die offizielle Chemnitzer Stadtinformation verkauft inzwischen Marx-Souvenirs. Neben den Pralinen gibt es auch Briefbeschwerer und Pop-Art-Poster mit einem bunten Marx-Kopf drauf, im Stil von Andy Warhol. Zur Einweihung des neuen Tourismusbüros wurden sogar Einladungen mit dem Konterfei des umstrittenen Theoretikers verschickt. Stadtmarketingchefin Barbara Einwag verteidigt die Strategie.
Ich denke, dass Karl Marx ja auch im Westen ein akzeptierter Philosoph ist. Wir wollen keine SED-Ideologie hier verbraten. Wir wollen einfach das Symbol Karl Marx, das auch in Chemnitz als Kopf präsent ist einfach und auch von der Bevölkerung als Positivum eingestuft wurde, da ist es einfach legitim, dass man mit dem, was die Stadt an Qualitäten zu bieten hat, heute einfach umgeht. Und das ist unser Ziel als Stadtmarketingmenschen. Also ich denke auf jeden Fall, dass es Sympathie bringt für die Stadt. Das haben wir auch bestätigt bekommen. Ob es Touristen bringt oder nicht, wir hoffen es natürlich.
In der Tat hat Chemnitz nicht viele Pfunde, mit denen es wuchern kann. In der Stadt reiht sich ein grauer Neubau aus DDR-Zeiten an den nächsten. Sehenswürdigkeit Nummer 1 für jeden Besucher, das 7 Meter hohe und 800 Zentner schwere Marx-Denkmal, von den Chemnitzern kurz Nischel genannt. Nach der Wende wurde in der Stadt eine Weile darüber nachgedacht, Marx vom Sockel zu stoßen. Doch heute wird er nachts sogar angestrahlt. Im Haus dahinter lebt Peter Hähnel sehr gut davon. Er verkauft Souvenirs, so etwa Marx-Miniaturen oder Marx-Räuchermännchen mit rauchenden Köpfen.
Jetzt kaufen das von jungen Menschen bis zum alten Opa und welche die für den Karl Marx sind und welche die gegen den Karl Marx sind und verspätet die Ausländer, die hierher kommen, Engländer und Japaner sind da ganz scharf drauf.
Und die Chemnitzer selbst im Jahre 10 nach der Revolution, Stichprobe am Marx-Denkmal.
Sollen sie doch machen, wenn sie denken, dass sie da was verkaufen müssen.
Das ist doch die einzige Attraktion, die immer fotografiert wird, das ist unser Kopf hier halt. Und was anderes gibt es meiner Meinung nach nicht in der Stadt Chemnitz und ansonsten. Sollte man das schön als Werbeträger nutzen.
Mich stört er nicht, aber mich würde es auch nicht ausmachen, wenn er wegging.
Was haben wir denn? Wir haben den Karl Marx. Viel mehr haben wir ja nicht.
Aber auch das Monument ist in die Jahre gekommen. Der Kopf ist ergraut, an seinem Sockel kleben Aufkleber. Ein junger Chemnitzer nutzt das Denkmal als Skateboardbahn.
Das ist halt ein Relikt aus der Vergangenheit, würde ich sagen.
Ich weiß nicht.
Das ist schon in Ordnung.
Das meint auch Juliane Pfalz. Sie ist quasi eine Pionierin der Marx-Vermarktung in Chemnitz. Ihre Firma Fibertech produziert bereits seit Jahren 12 cm große Miniaturen des Denkmals.
Wir haben eine zweigeteilte Form. Zum einen die Kopfform aus Kautschuk und zum anderen die Sockelform aus einem Epoxidharz. Da wird eine Masse eingefüllt in verschiedenen Schichten. Dann wird gewartet, bis es hart ist, mit einem Silberpulver farbgegeben. Und dann der Kopf mit dem Sockel verklebt, fertig ist er.
Etwa 1000 Stück hat die Firma davon bereits hergestellt. Im Auftrag der Stadt Chemnitz, die auch damit ein Stück Stadtgeschichte zum Kauf anbietet. Der sächsische CDU-Fraktionschef Fritz Hähle warnt.
Mit kleinen Souvenirs kann man durchaus auch einen neuen Kult begründen. Mich stört, dass das so sehr in den Vordergrund gerückt wird und im Rahmen einer Standortinitiative Chemnitz vermarktet wird. Ich kann mir vorstellen, dass das eher Investoren schädlich ist, als dass deswegen jemand nach Chemnitz kommen könnte, um dort eine Firma zu gründen.
Chemnitz-Oberbürgermeister Seifert will zu dem Thema nichts mehr sagen. Sein Sprecher Andreas Bochmann mahnt zu mehr Gelassenheit. Eine Wiederbelebung der Karl-Marx-Stadt werde es nicht geben.
Die Stadt in Karl-Marx-Stadt wieder umbenennen? Nein, ich denke, da waren sich die Chemnitzer mit großer Mehrheit einig. Es ist nicht Karl Marx, den wir hier verehren, das muss man einfach nochmal klar sagen. Was wir hier tun, ist, dass wir im Nachhinein diesen Heroismus, der von der SED sich über das gesamte öffentliche Leben dieser Stadt gelegt hatte, heute mit Witz, mit Ironie, mit Erfindergeist und natürlich auch mit dem freien Unternehmertum quittieren.
Die Marx-Trüffelchen aus Chemnitz servierte Carsten Zumack.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Zu einer Stunde Mittagsinformation begrüßt Sie Udo Bachmeier.
Österreich 1.
Und einige der noch folgenden Themen dieses Mittagsjournals. Sie hören ein Gespräch mit Christa Müller, der Ehefrau Oskar Lafontaines, die heute den Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch erhält. Und in London öffnet eine große Claude Monet-Ausstellung ihre Pforten. Sie gilt als kompetent, selbstbewusst und als die starke Frau im Hintergrund. Christa Müller, Ehefrau und Beraterin des deutschen Finanzministers Oskar Lafontaine. Christa Müller ist 43 Jahre alt, Diplom-Volkswirtin und Diplom-Kauffrau und Mitarbeiterin der Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung in der Abteilung für Wirtschaftspolitik. Gemeinsam mit ihrem Mann tritt sie für eine Abkehr von der reinen Geldpolitik ein und will Konjunktur und Beschäftigung auch mit staatlichen Geldern wieder in Schwung bringen. Das Ehepaar hat das Buch mit dem Titel »Keine Angst vor der Globalisierung« herausgegeben und erhält dafür heute den Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch des Jahres 1998. Weitere Preisträger sind übrigens Karl Markus Gauss und die Zeitherausgeberin Marion Gräfin Dönhoff. Anlässlich der Preisverleihung ist Christa Müller nach Wien gekommen. Michael Czoklich hat mit ihr das folgende Gespräch geführt.
Frau Müller, Sie haben jetzt das Buch »Keine Angst vor der Globalisierung« herausgegeben. Viele Menschen fürchten sich aber gerade vor dieser Globalisierung, fürchten sich vor der Fusionswelle, sehen die Arbeitsplätze bedroht, sehen soziale Standards bedroht. Warum sollen sich die Menschen eigentlich nicht fürchten?
In den 90er Jahren ist es zu einem Kostensenkungswettlauf gekommen zwischen den großen Industrienationen, der gewisse Gefahren und Risiken tatsächlich in sich birgt. Von dem müssen wir wieder wegkommen. Wir brauchen einen internationalen Ordnungsrahmen für den Freihandel und wir machen konkrete Vorschläge, wie der aussehen muss. Dann müssen die Leute keine Angst mehr vor der Globalisierung haben, wenn man diesen Ordnungsrahmen umsetzt.
Ein Ordnungsrahmen aber nicht nur für den Freihandel, sondern auch für die praktisch ungehindert möglichen Finanztransaktionen weltweit.
Ja, der Ordnungsrahmen muss 5 Bereiche umfassen. Das ist die internationale Wettbewerbsordnung. Das heißt, wir brauchen ein internationales Wettbewerbs- und Kartellrecht, das auch Fusionen mit einschließt. Wir brauchen zweitens eine internationale Währungsordnung, die dafür sorgt, dass wir mehr Stabilität auf den Finanzmärkten haben und keine Finanzkrisen. Wir brauchen drittens soziale Mindeststandards, wir brauchen viertens ökologische Mindeststandards und wir brauchen fünftens eine international abgestimmte Wirtschaftspolitik, zumindest unter den großen Industrienationen.
Die rot-grüne Regierung in Deutschland ist jetzt wenige Monate im Amt. Eines der größten Probleme der deutschen Wirtschaft ist zurzeit die hohe Arbeitslosigkeit. Was hat denn da die neue Regierung, was hat denn da unter anderem Ihr Mann, der Finanzminister Oskar Lafontaine, für ein Rezept?
Ja, ich denke, um die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, braucht man erstmal eine Sache und das ist ein höheres Wirtschaftswachstum. Da muss man die entsprechende Wirtschaftspolitik machen. Da sind vor allen Dingen 3 Bereiche gefragt, die Finanzpolitik, die Geldpolitik, die Tarifpolitik. Die Finanzpolitik muss so gestaltet sein, dass wenn die Wirtschaft sich im Konjunkturabschwung befindet, dass sie gegensteuert mit höheren Ausgaben und im Aufschwung dann entsprechend entschuldet wird. Wir brauchen eine Geldpolitik, niedrigere Zinsen, die mehr Wachstum zulassen und wir brauchen auch wieder eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik. Das heißt, die Lohnpolitik darf nicht so moderat sein, dass den Arbeitnehmern nicht mehr genug Geld in der Tasche bleibt, um auch Nachfrage zu entwickeln.
Schon Bruno Kreisky hat ja gesagt, mir sind ein paar Milliarden Schilling Schulden lieber als ein paar tausend Arbeitslose mehr. Ist da der Kreisky-Preis und er ist ja damit gescheitert, nicht ein böses Omen für Sie?
Nein, das glaube ich nicht. Das eine bedingt nämlich das andere. Wenn man mal sich anguckt im internationalen Vergleich, wer Staatsschulden abgebaut hat, die Amerikaner gehören zum Beispiel aktuell dazu, dann sieht man, es gibt 3 Voraussetzungen, 3 wichtige Voraussetzungen. Erstens, man braucht ein hohes Wirtschaftswachstum. Zweitens, man braucht eine sinkende Arbeitslosigkeit. Und drittens, man braucht niedrige Steuern des Staates. Wenn man jetzt sich mal anguckt, welche Länder eben erfolgreich waren beim Abbau von Staatsschulden auf der einen Seite und beim Abbau der Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite und welche Politik die gemacht haben, dann sieht man, diese Länder haben sich in einer ersten Phase alle mehr verschuldet, um das Wachstum erstmal zu fördern. Dann haben sie dieses höhere Wachstum gehabt und darüber auch mehr Steuereinnahmen und konnten sich dadurch entschulden. Das höhere Wachstum hat aber zugleich auch dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit gesunken ist und damit auch die Ausgaben des Staates.
Was machen Sie, wenn Sie diese Politik durchziehen und am Ende hat sie sich als gescheitert herausgestellt und Sie haben nur die Schulden?
Ja, das wird einfach nicht so sein. Wir haben jetzt 16 Jahre lang eine andere Politik gehabt und was war das Ergebnis? Ein Maximum an Arbeitslosigkeit. Also muss man ja etwas Neues probieren. Und zwar etwas, was andere Länder praktiziert haben und was ihnen zum Erfolg verholfen hat, wie zum Beispiel die USA oder Dänemark oder die Niederlande. Wenn es dort funktioniert hat, warum soll es bei uns nicht funktionieren?
Sie gelten als die starke Frau im Hintergrund von Ihrem Ehemann, als seine Beraterin. In Österreich würde man etwas salopp formuliert sagen, Sie sind seine Einflüsterin. Stimmt das?
Ja, so sehe ich das nicht. Ich bin jemand, der einfach seine Meinung sagt und viele andere Menschen in der Umgebung meines Mannes sagen auch ihre Meinung zu den gleichen Themen, mit denen, über die ich mit ihm spreche. Und inwieweit er dann etwas aufnimmt oder nicht, inwieweit ihm das einleuchtet, was ich sage oder nicht, das ist seine Entscheidung, da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf.
Und wenn Sie es selbst beurteilen, wie weit übernimmt er Ihre Ideen?
Ja, ich kann nur sagen, ich will es mal folgendermaßen formulieren. Ich bin der Meinung, dass mein Mann und ich ziemlich ähnliche Denkstrukturen haben und von daher gesehen sowieso ein sehr hohes Maß an Übereinstimmung. Man kann nicht sagen, ich übernehme was von ihm oder er übernimmt etwas von mir. Wir denken selbst und kommen meistens zu denselben Schlüssen. So ist das.
Und stört Sie dieser Ruf?
Nein.
Christa Müller hat gemeinsam mit ihrem Mann, dem deutschen Bundesfinanzminister Lafontaine, ein Buch mit dem Titel »Keine Angst vor der Globalisierung« herausgegeben. Das Ehepaar erhält dafür den Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch 1998. Mit Christa Müller hat Michael Czoklich gesprochen. 12 Uhr und 42 Minuten ist es gleich.
Sechs Uhr und gleich 50 Minuten, 7:10. Sie hören in Deutschlandfunk die Informationen am Morgen. Du hast keine Chance, aber nutze sie, lautet ein Spruch aus der Zeit der Sponti-Bewegung. Böse Zungen meinen, das träfe auch auf Dagmar Schipanski zu, die designierte Kandidatin der Union für die Wahl zum Bundespräsidenten. Die Thüringer Professorin hat für ihr bisheriges Auftreten Lob von allen Seiten eingeheimst. Klug, kompetent und integer meinen die meisten Beobachter. Einige fügen gleichwohl hinzu, sie sei eben auch eine Alibi-Frau bzw. Zählkandidatin. Dagmar Schipanski ist jetzt am Telefon. Frau Schipanski, Ihre Kritiker meinen, Sie gingen von vornherein chancenlos ins Rennen. Wie sehen Sie das?
Ich habe mich ja zur Kandidatur bereit erklärt und ich habe mir das sehr lange und sehr gründlich überlegt. Und ich glaube, dass es für Deutschland günstig und notwendig ist, wenn man auch im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl doch über den Einigungsprozess in Deutschland nachdenkt. Und aus diesem Grunde habe ich mich zu dieser Kandidatur entschlossen.
Wie bewerten Sie Ihre Chancen?
Die Chancen hängen von der Bundesversammlung ab. Mir ist natürlich bewusst, wie die derzeitige Zusammensetzung aussieht. Aber ich habe 3 Monate Zeit und ich hoffe letzten Endes nach diesen 3 Monaten auf ein positives Echo in der Bundesversammlung.
Die FDP hat sich jetzt uneins gezeigt über ihre Unterstützung. Die Frauen in der SPD sagten, sie wollen für Johannes Rau abstimmen. Das verbessert nicht gerade ihre Chancen.
Ich glaube, es ist im Moment viel zu früh, um darüber zu reden, wer, wie, wo, wann abstimmen wird. Sondern ich glaube, im Moment ist es notwendig, dass man sich erst einmal mit dem Programm auseinandersetzt oder, sage ich mal, mit den Anregungen, Akzenten, die ich setzen möchte, dass man sich mit der Kandidatin und dem Kandidaten auseinandersetzt und einfach prüft, wer ist der geeignetere, in den nächsten Jahren Bundespräsident für die Bundesrepublik Deutschland zu sein.
Jens Reich, auch ein unabhängiger Kandidat, der vor 5 Jahren kandidiert hat, hat damals Unterstützung von Künstlern und Intellektuellen erhalten. Würden Sie sich das auch wünschen?
Das würde ich mir auch wünschen und ich erhoffe das auch. Zum anderen bin ich, glaube ich, mit sehr vielen Bevölkerungsschichten doch im Kontakt und nehme an, dass man sich darüber Gedanken machen wird und ich auch auf Unterstützung erhalten werde.
Aber bisher regt sich ja da keine Hand von Seiten der Intellektuellen.
Meine Kandidatur ist seit gestern bekannt. Sie ist seit gestern in den Medien sehr weit verbreitet worden. Wenn ich von mir ausgehe, wenn ich das plötzlich in der Zeitung lese, werde ich nicht sofort hinrennen und werde ein Interview geben. Sondern damit muss man sich erst auseinandersetzen. Es kam für viele überraschend. Und ich hoffe schon, dass ich durch die Denkanregungen, die ich gegeben habe, auch auf ein bestimmtes Echo rechnen kann.
Frau Schipanski, Sie haben gesagt, Ihre Kandidatur ist der Ausdruck des Selbstwertgefühls der Menschen in neuen Ländern, sich einbringen zu wollen. Das heißt ja im Umkehrschluss auch, oder das heißt auch, viele in den neuen Bundesländern haben sich bisher nicht so einbringen können, wie sie das eigentlich gewünscht hätten. Woran liegt das?
Das ist richtig, dass sich viele nicht so einbringen konnten. Das liegt einfach daran, dass es eine Umbruchssituation in den neuen Bundesländern war. Es ist 90 ja das gesamte Leben der Menschen umgekrempelt worden, wenn Sie es so einfach ausdrücken wollen. Für viele ist die Existenzgrundlage weggebrochen. Sie mussten sich völlig neu orientieren. Und ich glaube, dass bei dieser Neuorientierung, dazu braucht man eine bestimmte Zeit. Und jetzt nach diesen Jahren erscheint es mir wichtig, dass man wiederum in das Gedächtnis der gesamten Nation bringt, welche Vergangenheit die neuen Bundesländer gehabt haben, welche Dinge sie in die gesamte Bundesrepublik einbringen können. Ich möchte einfach den Dialog zwischen Ost und West weiter befördern.
Was sehen wir im Westen, sage ich einmal, zu wenig?
Eben diese ungeheure Umbruchssituation und die Schicksale, die damit verbunden gewesen sind. Es sind ja auch viele, die ihren Arbeitsplatz verloren haben und nie wieder einen Arbeitsplatz gefunden haben, die so zwischen 40 und 50 Jahren alt waren, die durch die DDR geprägt worden sind und die sich sehr gerne eingebracht hätten, aber die rein von der Altersstruktur dann schon herausgefallen sind. Da gibt es viele sehr diffizile Einzelschicksale. Und mir geht es eigentlich darum, dass eine ausgeschaltete, eine brachliegende Kreativität zu Antikonzepten ausgenutzt werden kann. Mir geht es darum, dass wir alle einbeziehen in den Aufbau dieser demokratischen Grundordnung.
Auch die PDS?
Die PDS ist ja schon mit dabei.
Wie stehen Sie denn zur PDS?
Ich bin zu Zeiten der DDR nicht in die SED eingetreten und ich habe diese Distanz behalten für die Nachfolgepartei.
Würden Sie Stimmen der PDS am 23. Mai akzeptieren?
Davon können Sie im Moment überhaupt erstmal nicht ausgehen.
Also prinzipiell...
Ich werde mich zu solchen hypothetischen Fragen im Moment nicht äußern.
Eine andere aktuelle Frage, die ich Ihnen stellen möchte, wie halten Sie es mit der doppelten Staatsbürgerschaft?
Die doppelte Staatsbürgerschaft ist im Moment sehr heftig in der Diskussion. Ich glaube, wir sind im Moment insgesamt in der Diskussion um eine Integration der ausländischen Mitbürger. Und wir sind uns auch bewusst, dass uns die Integration der ausländischen Mitbürger nicht so gelungen ist, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube nicht, dass eine regelmäßige doppelte Staatsbürgerschaft dieses Problem der Integration lösen wird. Ich glaube aber, dass wir noch wesentlich mehr darüber nachdenken müssen, welche Möglichkeiten wir finden können.
Gestern werden Sie in den Agenturen zitiert, Sie hätten die doppelte Staatsbürgerschaft noch als bedenkenswerte Lösung bezeichnet, nach dem, was Sie jetzt sagen.
Ich habe gesagt, als eine vorübergehend bedenkenswerte Lösung, nicht als eine endgültige Lösung des Problems.
In dem, was Sie de facto gesagt haben, taucht das Wort Lösung auf. Kritiker werden jetzt meinen, Sie seien in dieser Frage bereits eingeknickt. Was antworten Sie auf diesen Vorwurf?
Der Vorwurf besteht nicht, weil ich es jedes Mal in einer anderen Weise ausgedrückt habe. Ich lerne ja die Dinge nicht auswendig. Ich habe den gleichen Inhalt nur mit anderen Worten dargelegt und es ist, das hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt, ein zweiter Halbsatz weggelassen worden. Wir haben das heute schon klargestellt.
Wie stehen Sie etwa zum Islamunterricht in den Schulen?
Ich werde mich nicht zu aktuellen tagespolitischen Themen im Moment äußern. Das Amt des Bundespräsidenten ist überparteilich und ich sage Ihnen hier jetzt auch nochmal, ich kandidiere nicht für den Bundeskanzler.
Nach dem Kapitel Bundespräsidentenwahl, können Sie sich vorstellen, einmal eine politische Aufgabe, ein politisches Amt zu übernehmen?
Das ist nicht auszuschließen, aber höchstwahrscheinlich werde ich danach an die Technische Universität zurückkehren.
Verstehen Sie das, was Sie dort tun, als eine politische Aufgabe?
Ich bin dort in verschiedenen Gremien tätig, zum Beispiel in der UNESCO-Weltkommission für Ethik in Wissenschaft und Technologie. Und dort kann ich sehr wohl auch politisches Gedankengut mit einbringen.
Dagmar Schipanski war das, designierte Kandidatin der Union für die Wahl zum Bundespräsidenten. Sie haben es gemerkt, bei der Aufzeichnung dieses Interviews hatten wir ein technisches Problem. Ich hoffe, Sie sehen uns das nach. Sie hören den Deutschlandfunk gleich 6:58 Uhr, 2 Minuten vor 7.